Der Heilige Geist, Wesen und Wirken. Wir haben schon einige Abende hinter uns. Ich werde gelegentlich auf das, was wir schon gehört haben, mal zurückgreifen und das versuchen, in diesem Sinne weiterzuentwickeln. Baue also auf das auf, was wir schon gehört haben. Für die, die schon da waren, ist das gut. Für die, die noch nicht da waren, kann ich empfehlen. Wir haben, werden die Gelegenheit auch im Netz zur Verfügung stellen, die Aufnahmen von den Abenden mitzuhören und gegebenenfalls nochmal nachzuhören. Das Wirken des Geistes, die Charismen. Es gibt einige Themen in der Christenheit, die sehr umstritten diskutiert werden. Dazu gehört auch dieses Thema. Das will ich nicht verleugnen. Und ehrlicher halber sollt ihr auch wissen, wo ich stehe. Das möchte ich nur ganz kurz erläutern, damit ihr wisst und auch einordnen könnt, warum das, was ich jetzt im Weiteren entwickeln möchte, mir wichtig ist und auch denke, dass das euch wichtig sein sollte. Ich bin bei den sogenannten Charismatikern zum Glauben gekommen. Da war ich 21 Jahre zu Beginn des Studiums, habe viel dort gelernt und profitiert. Das muss ich ausdrücklich betonen und habe meine Glaubensgeschwister auch dort schätzen gelernt. Es kam dann für mich der Punkt, wo mir gesagt wurde, du bist jetzt reif für die Taufe im Heiligen Geist. Und ich habe auch das erlebt, was man also als persönliche Glaubenserfahrung durchgemacht, was man landläufig wohl so als Taufe des Heiligen Geistes beschreiben würde. Und ich habe auch das gemacht, was man so landläufig als Zungenreden bezeichnen würde. Und ich habe auch war da sehr von überzeugt. Das ging bis zu einem bestimmten Punkt, wo mir ein sehr guter Bibellehrer mal so beiläufig gesagt hat, und dann gibt es dann so Leute, die bei dem Beten immer sehr die Hände hochheben und sehr viel Halleluja singen, vor denen seid mir ein bisschen vorsichtig. Und das ging mir erstmal sehr gegen den Strich, weil ich mich mit meinen Glaubensgeschwistern sehr wohl gefühlt habe und das nicht wollte. Ich habe gesagt, wart's nur ab, dich werde ich aus der Bibel widerlegen. Und ich muss sagen, das ist mir so nicht geglückt. Ich bin dann an einige Stellen gestoßen, auch in der Bibel, die mich sehr haben zweifeln lassen an dem, was ich damals gelebt habe und also was ich auch geglaubt habe, wovon ich überzeugt war. Und kann nun sagen, dass ich heute ein überzeugter Nicht-Charismatiker bin. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Anti-Charismatiker. Und wenn ich das so betone, heißt das auch nicht, dass ich den Heiligen Geist leugnen würde, dass ich die Gaben des Heiligen Geistes leugnen würde. Ganz im Gegenteil. Diese Überzeugung, die ich habe, richtet sich gegen eine bestimmte Praxis und auch eine bestimmte Art von Auslegung und Theologie. Ein paar Punkte, an die ich euch heute Abend durchführen möchte. Die Gaben verstehen, Erfahrung versus Schrift, in Klammern Fragezeichen. Das möchte ich nochmal kurz einläuten in dem, was ich oder weiter ausführen, was ich eben schon gesagt habe. Ein paar Begrifflichkeiten, Definitionen, dann die Geistesgaben im Alten Testament. Da kann ich eigentlich schnell drüber weggehen, weil wir das am Dienstag schon recht ausführlich gehört haben. Die Geistesgaben im Neuen Testament, das wird dann natürlich etwas länger, ausführlicher. Dann entfache die Gabe in dir, die eigenen Gaben erkennen. Wie mache ich das denn eigentlich? Wie ist das praktisch für mich? Und beim Gaben erkennen, die meiner Meinung nach beiden größten Probleme, die damit verbunden sind. Die Gaben erstehen, Erfahrung kontra Schrift. Das ist natürlich ein provokanter Titel. Die Mehrzahl aller evangelikalen Christen ist charismatisch geprägt. Das muss man einfach mal so sehen. Die Mehrheit unserer Glaubensgeschwister sind charismatisch. Und das akzeptiere ich, das respektiere ich. Und es ist mir ein Anliegen, das auch in meinem Gebet und meinem Glaubensleben zum Ausdruck zu bringen. Das sind Geschwister, die mit mir die Erlösung teilen und die der Herr Jesus lieb hat, für die er sein Leben gelassen hat. Und wenn es so viele sind, respektiere ich auch, dass viele diese Überzeugung sind, die haben sich da was bei gedacht, warum das so ist. Es gibt aber auch bedeutende Theologen, die sich zu diesem Thema Geistesgaben im charismatischen Sinne überhaupt nicht geäußert haben und die ich ebenso respektiere. Man muss also an dieser Stelle erstmal erkennen, es gibt unterschiedliche Sichtweisen, wo ehrliche Theologen in Liebe und Glaubensgeschwister zueinander sagen würden, we agree to disagree. Sie sind sich einig, dass sie unterschiedliche Ansichten haben. Vorbildliche Christen gibt es in allen Denominationen. Denomination, das ist der Begriff, den wir im evangelischen Bereich häufig haben. Da gibt es die Baptisten, da gibt es die Freie Evangelische Gemeinde, da gibt es die Brüdergemeinde, da gibt es die und so weiter. Ja, das sind alles sogenannte Denominationen, die unterschiedliche Glaubensauffassungen, unterschiedliche Geschichten haben und die sich im Teil zum Teil unterscheiden. Also die Baptisten haben beispielsweise eine etwas andere Tauftheologie, als wir hier haben. Und trotzdem gibt es, liebe Geschwister, darunter, die hier sogar auch schon mal auf der Kanzel gepredigt haben, das dazu. Und ein wesentlicher Aspekt, und das möchte ich sagen, das ist meine Überzeugung, eine Theologie ohne persönliche Erfahrung ist nicht praktikabel. Unser christlicher Glaube lebt von einer Beziehung zu Gott. Wenn wir einen Glauben haben ohne eine Erfahrung, ohne die Beziehungserfahrung mit Jesus, das funktioniert nicht. Und jeder von uns hat seine Erfahrung, auch schlechte Erfahrungen mit Glaubensgeschwistern, und all das prägt natürlich auch unsere Theologie. Ob wir es wollen oder nicht, das ist einfach so. Wir lesen bestimmte Dinge durch unsere Brille, die wir gefärbt haben mit unseren Erfahrungen. Da liegen wir oft richtig, da liegen wir auch manchmal falsch. Das müssen wir einfach mal akzeptieren, und das stelle ich so als Prämisse, bevor wir jetzt in das Thema gehen, mit in den Raum, um auch zu sagen, auch ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich bin nicht, habe nicht der Weisheit letzter Schluss, aber von dem, was ich euch sage, bin ich doch sehr überzeugt. Das ist natürlich auch, wollte ich nochmal betonen. Um an diese Sache heranzugehen, gerade im Bereich charismatische Punkte, die Gaben des Geistes zu verstehen, ist es ganz wichtig, dass es unterschiedliche theologische Grundkonzepte gibt. Es gibt ganz viele verschiedene Aussagen in der Bibel. Es gibt allgemeingültige Lehraussagen in der Bibel. Die gelten immer, die wurden gemacht als Lehraussage, und sie gelten damals wie heute. Es gibt situative Lehraussagen. Das heißt, da gibt es eine Situation, eine einmalige Geschichte. Da fällt mir jetzt beispielsweise ein, Paulus schreibt an Timotheus, trink mal ein bisschen mehr Wein um deines Magens willen. Das ist eine Situation, der hat einer ein Problem, und das ist eine Lehraussage, ist vielleicht nicht unbedingt tiefgründig theologisch. Und das muss man erkennen. Wer sagt wem was in welcher Situation? Historische Ereignisse ohne direkte Lehraussagen. Da haben wir, das haben wir auch am Dienstag schon gehabt im Alten Testament, Hülle und Fülle. Da gibt es sehr viele historische Ereignisse, die in dem Kontext der damaligen Geschichte im Alten Testament gar nicht kommentiert oder diskutiert werden, eventuell vielleicht mal im Neuen Testament. Und es gibt sogar historische Ereignisse, die einmalig oder mehrmalig passieren, selbst in der Apostelgeschichte. Und da haben wir natürlich ein großes Problem, die Art und Weise, viele Situationen in der Apostelgeschichte. Wie deuten wir das? Wir haben also historische Ereignisse ohne Lehraussage. Ein Apostel, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das möchte ich dir geben, im Namen Jesu Christi, steh auf. Ja, das ist eine einmalige historische Geschichte in dieser Situation, die hat sich aber auch wiederholt, es gab andere Heilungen. Aber damit verbunden direkt ist erstmal keine Lehraussage. Und dann gibt es historische Ereignisse mit situativer Lehraussage, das ist dann beispielsweise die Frau am Jakobsbrunnen, die sich mit Jesus unterhält, da ist die das stimmt jetzt nicht ganz. Das ist der letzte Punkt. Historische Aussage mit allgemeingültiger Lehraussage. Die Frau am Jakobsbrunnen. Die unterhalten sich über die Art und Weise, wie beten wir an. Und dann sagt Jesus beispielsweise, Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist eine allgemeingültige Aussage, aber aus dieser Situation mit dem Gespräch der Frau am Jakobsbrunnen entstanden. Und unser Problem ist natürlich ganz oft in der Theologie, was ist hier was? Das werden wir auch heute Abend nicht klären. Das ist eine große Herausforderung für alle Theologen, zu gucken, ist das eine einmalige Situation, ist das eine Lehraussage? Und das, da kommen Theologen zu unterschiedlichen Ansichten und dann auch zu ganz unterschiedlichen Rahmenkonzepten, was die Charismen betrifft. Hier muss ich mich entschuldigen, da hat mir Elbewin die Umschrift einen Strich durch die Richtung gemacht. Es gibt bei den Begrifflichkeiten zu den Gaben unterschiedliche griechische Begriffe, das soll hier Doria heißen, die ist die freie Gabe, wobei die Betonung darauf liegt, dass die Gabe umsonst ist. Also da wird etwas gegeben. Das sind Begriffe im Griechischen, die wir finden, beispielsweise im Johannesevangelium, in der Apostelgeschichte und so weiter und gleich mehr. Ich muss an dieser Stelle sagen, wenn ihr Interesse habt an diesen Folien, kommt nachher auf mich zu. Das könnt ihr gerne auch haben. Also diesen Begriff finden wir ganz oft. Der nächste Begriff in diesem Rahmen ist Pneumatikos. Das ist ja uns auch bekannt. Jeder, der seinen Reifen am Fahrrad mal aufgepumpt hat, hat schon mal den Begriff Pneumatik oder dergleichen mehr ein Pneu gehört. Also da ist auch der Wind, der Hauch mit gemeint. Hier ist nun das Geistliche mit gemeint, zum Bereich Gottes und seines Geistes gehört. Im Gegensatz eben zum fleischlichen, vergänglichen und sündigen. Das ist auch ein Bereich, den wir ganz oft im 1. Korintherbrief finden. Und da gehen wir ja auch nachher nochmal drauf ein. Und das dritte ist schließlich der Begriff Charisma oder in der Mehrzahl Charismata. Das sind die Gnadengaben, das unverdiente Geschenk. Da wird nicht direkt Bezug genommen auf den Geist Gottes, aber aus dem Sinnzusammenhang wird natürlich immer deutlich, das steht da unten, Charisma geht im Neuen Testament immer von Gott aus. Es ist ein Gnadengeschenk, das Gott schenkt. Und das auch dass die Charismatiker namentlich geprägt hat und das uns heute Abend auch durchführt. Die Gaben des Geistes, die sogenannten Charismen. Im Alten Testament gab es auch schon Geistesgaben, Gnadengaben. Das möchte ich nur mal ganz kurz überfliegen. Ein paar Beispiele, Gabe der Prophetie, wir haben das am Dienstag schon gehört. Da gibt es diesen Spruch, ist Saul unter den Propheten gegangen, wo er einer Prophetenschule begegnet und in Verzückung gerät und dann auch prophezeit. Also hier gibt es auch den Bereich der Prophetie. Gabe Wunder zu tun, 1. Könige 17, Vers 16, das ist ein Beispiel, wo Elia einer alten Witwe Öl- und Mehlkrug immer wieder auffüllt und auch schließlich den toten Sohn wiederbelebt. Die Gabe der Weisheit, auch das ist bekannt im Königebrief, da ist Salomo mit gemeint. Salomo ist König geworden und Gott spricht zu ihm, was soll ich dir geben? Und Salomo sagt, ich möchte gerne dieses Volk leiten und Gott schenkt ihm Weisheit. Darüber hinaus auch noch irdische Gaben, also auch Reichtum und Ehre. Aber hier wird ganz klar deutlich, Gott gibt auch schon im Alten Testament durch seinen Geist Weisheit. Die Gabe des Glaubens und des Gebetes lesen wir bei Daniel ganz deutlich und die Kunstfertigkeit. Auch das hatten wir am Dienstag schon. Das ist beim Bau der Stiftshütte, wo Gott ausdrücklich sagt, also er macht erstmal einen ganz langen Plan, was alles gesammelt werden soll und wie die Stiftshütte auszusehen hat, das Zelt der Begegnung. Und dann sagt er, ich habe einen Mann in dem Volk mit Geist ausgestattet, der kann das alles, der weiß, was zu tun ist und der kennt die ganzen Pläne auch. Und das fand ich sehr gut, wie viel das dargestellt hat. Die Gaben im Alten Testament haben immer einen ganz bestimmten Zweck gehabt. Das Volk zu leiten, bei den Königen, bei den Propheten, bei den Richtern, Wort Gottes auszusprechen in die Situation hinein und hier zum Schluss auch das Allerheiligste schön zu machen. Wir haben, das fand ich einen sehr schönen Ausdruck, auch insbesondere im Hinblick darauf, dass wir heutzutage keinen steinernen Tempel mehr haben, sondern dass wir selbst der Tempel des Heiligen Geistes sind und dass ihr als Kinder Gottes, als diejenigen, für die Jesus sein Leben gelassen hat, dass ihr der Leib Christi seid, wenn man so will, auch der Tempel des Heiligen Geistes. Das ist, was für die neue Gemeinde gilt. Die Geistesgaben im Neuen Testament. Das sind die typischen bekannten Bibelstellen, also die sogenannten klassischen Gabenkataloge, also ein Katalog, wo viel aufgelistet wird, wo man das rauslesen kann. Römer Kapitel 12, 1. Korinther Kapitel 12, vom Brief des Paulus an die Epheser Kapitel 4 und vom 1. Petrusbrief Kapitel 4. Und bitte habt Verständnis, dass wir heute Abend nicht alle diese Kataloge bis ins Einzelne durchgehen können, das schaffen wir nicht. Da gibt es dicke, dicke Bücher drüber. Ich möchte euch die trotzdem mal kurz darstellen. Erschreckt nicht, wenn ihr diese Tabelle lest. Das ist vermutlich für die, die hinten sitzen, ein bisschen klein und weit weg. Was man aber erkennen kann, kann man den roten Punkt sehen. Also das ist hier die Römerstelle, das ist die Korintherstelle, Epheser, Petrus und nochmal Korinther. Wenn man das hier vergleicht, sieht man schon, die Kataloge sind sehr deutlich unterschiedlich lang. Also es gibt keinen Katalog, wo man keinen Briefschreiber, der sagt, das ist wirklich umfassend, ich habe, sage euch jetzt alles davon, alles, was ihr wissen müsst, sondern sie sagen natürlich, sie nehmen immer Schwerpunkte. Sie schreiben das an die Empfänger für das, was wichtig war. Und was wir auch sehen, hier im Korintherbrief sehen wir Gaben, die an Ämter gekoppelt sind, Apostel, Propheten, Lehrer, genau wie hier im Epheserbrief, Hirten, Lehrer, Evangelisten. Und es gibt Gaben, die nicht so deutlich an Ämter gekoppelt sind. Also wie beispielsweise die Gabe des Glaubens oder die Gabe des Gebens, die Gabe des Dienens. Das müssen nicht zwingend an Ämter gekoppelt sein. Und da sehen wir auch ganz deutlich ein Problem dabei. Die Bibel sagt uns, gibt uns keine klare Lehre, welche der Geistesgaben typisch für Amtsträger in der Kirche sind, also Leute, die einen Geschwister, die eine Aufgabe haben, und also wie ich beispielsweise als Ältester in dieser Gemeinde, welche Aufgaben, welche Geistesgaben ich zwingend haben muss, oder andersrum, wenn einer von euch irgendwelche Geistesgaben besonders hätte, dann, dass er damit automatisch ein Amt in der Gemeinde bekleiden würde. Also diesen Automatismus, diese Lehre finden wir so in der Bibel im Neuen Testament nicht. Wir finden aber natürlich so, dass immer bestimmte Ämter auch mit Geistesgaben gekoppelt sind. Und das macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Das bedeutet aber, dass man jeden dieser Themen und jeden dieser Bereiche sehr genau auslegen muss. Und auch da sage ich nochmal, das bitte habt Verständnis, dass wir das heute Abend in diesem Rahmen nicht machen. Das wäre ein bisschen zu viel, ja. Worauf ich eingehen möchte, ist Folgendes. Alle diese Textstellen sind nicht nur dazu da, um den Empfängern zu sagen, ach, im Übrigen wollte ich euch das sagen, die und die und die, die Geistesgaben gibt es. Sondern alle diese Geistesgaben finden sich auch in einem Sinnzusammenhang dessen, was, meistens ist ja Paulus hier gewesen, was er und einmal Petrus, was er den Empfängern schreiben wollte. Und das ist ganz wichtig, das auch zu beachten. Es gibt einen wesentlichen Aspekt, den wollte ich jetzt hier aus dem Korintherbrief herausgreifen, und da sagt Paulus an die Christen in Korinth, strebt danach, dass ihr die Geistesgaben habt, vor allen Dingen nach die Liebe, aber insbesondere um die prophetische Rede. Deswegen möchte ich das ein bisschen herausgreifen. Viele Dinge sind, glaube ich, auch selbsterklärend. Also wenn ich Heilung, Wunder und Geben erklären müsste, dann wäre ich, glaube ich, an der falschen Stelle. Also was eine Heilung ist, ist, das wird auch deutlich, das ist nicht nur ein bisschen heil geworden, sondern wir sehen diese Beispiele, wie Jesus Menschen von den Toten erweckt hat, wie er gesprochen hat, und Menschen sind wieder ganz heil geworden. Zum Glück, muss ich sagen, und das ist für mich natürlich auch als Älteste immer eine große Herausforderung, weil es diesen Auftrag an mein Amt als Ältester, diese Funktion auch gibt. Da sehen wir im Neuen Testament, dass gesagt wird, wenn jemand krank ist, dann möchte er sich, soll er die Ältesten zu sich rufen, und die werden über ihn beten und wird es besser mit ihm. Ja, das ist schon für mich schon eine große Herausforderung, diese Aufgabe zu haben. Aber zum Glück muss ich sagen, da steht nur, es wird besser mit ihm und nicht, sie werden alle geheilt. Ja, das ist, da muss man schon sehr sorgfältig aufpassen, dass man nicht eine Heilung, also ein etwas besser werden mit einer Heilung gleichsetzt. Es sind unterschiedliche Dinge. Also die Heilung, die wir in dem geschichtlichen Zusammenhang des Neuen Testamentes lesen, da sind Menschen schwer krank gewesen und von einer auf die andere Sekunde waren sie geheilt. Und ich muss sagen, können wir uns gerne auch anschließend noch austauschen, ich habe das in dieser Form noch nicht erlebt. Das heißt aber nicht, dass ich das leugne, dass es sowas gäbe, aber ich wäre zumindest immer sehr vorsichtig dabei zu sagen, wenn solche Berichte kommen. Hoppala, ein Aspekt finde ich auch noch sehr interessant, dass auch das Geben als Geistesgabe gezeigt wird. Da ist wirklich das finanzielle Mitteilen gemeint. Da gibt es auch, und da sehen wir interessante Parallelen dazu, denn eigentlich sind wir ja alle aufgerufen dazu zu glauben, ja? In besonderer Weise, herausfordernd zu glauben. Wir sind auch alle dazu aufgefordert zu geben. Wenn ihr das Matthäus-Evangelium anschaut, da sagt Jesus ja selber an seine Jünger, wie wichtig das ist, nach dem Reich Gottes zu trachten und nach finanziellen Dingen. Wir haben viele Beispiele, wo wir sehen, dass es wichtig für uns ist, uns von unserem irdischen Besitz zu trennen, zu lösen, zumindest zu lösen, und damit etwas Gutes zu bewirken. Also diese Aufforderung gilt für alle Christen. Und hier ist es aber insbesondere als Geistesgabe aufgewählt. Das ist auch ein interessanter Punkt, da komme ich aber gleich noch dazu, was das zu bedeuten hat. Jetzt möchte ich aber noch mal ganz kurz, wie schon gesagt, auf die sogenannte Weissagung, sondern im deutschen Übersetzung lesen wir davon Weissagung. Das Wort, das dahinter steht, ist Prophetia, und das kennen wir auch im Deutschen, die Prophetie. Prophetie hat noch eine etwas andere Bedeutung als Prophezeiung. Als Prophezeiung im Umgangssprachlichen verstehen wir so eine Vorhersage eines zukünftigen Ereignisses, eine Prophetie, und da gibt es auch sehr interessante Aspekte und Zusammenschauen im Alten Testament, die mussten nicht nur immer auf die Zukunft sein, wir haben auch viele Prophetien, die rückwärts gerannt sind. Wenn wir uns erinnern an die Sünde von David, wo auch der Prophet zu ihm kommt und ihm ein Gleichnis erzählt mit dem Schaf und sagt, du bist dieser Mann, du hast falsch gehandelt, du hast gesündigt, dann ist diese Prophetie eine rückwärts in die Vergangenheit gerichtete Prophezeiung. Prophetie. Also nicht alles, was wir unter Prophetie verstehen, muss automatisch zwingend in die Zukunft gerichtet sein. Ich sage jetzt mal ein bisschen ironisch, also nicht die Kristallkugel, wo man sagt, ich sehe eine große Hungersnot auf uns zukommen. Sowas gibt es auch in der Bibel, natürlich, aber die Prophetie hat noch einen anderen Punkt. Und zwar, also hier habe ich der Stelle, die Chorus strebt nach der Liebe, eifert nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt, dass ihr prophetisch redet. Das Reden des Wortes Gottes in die Zeit hinein, das ist mal so ganz allgemein der Begriff, was wir unter Prophetie verstehen können. Oder die Botschaften von Gott an eine dritte Partei vermitteln. Das sind Definitionen, die finden wir auch in theologischen Lexika. So allgemein ist das. Und wir sind ja ein Volk von Königen, Priestern und Propheten. Und ich hoffe doch sehr, dass ihr in euren Familien, ihr Familienväter, ihr Mütter, euren Ehemännern, euren Ehepartnern, euren Kindern auch das Wort Gottes in die Zeit hinein sprecht. Dass ihr sagt, so kannst du das nicht tun oder das hast du gut gemacht. Ich habe einen Psalm für dich in deine Situation. Da reden wir auch das Wort Gottes, auch mit einer gewissen Autorität, in das Leben anderer Menschen hinein. Also ich empfinde mich durchaus als Prophet in meiner Familie. Und da muss ich sagen, das ist natürlich nicht das Einzige. Es gibt auch diese, das sehen wir sehr deutlich im Neuen wie im Alten Testament, ein übernatürliches Empfangen eines Wortes. Also wir haben alle das offenbarte Wort Gottes übernatürlich empfangen, in gewisser Weise, aber niedergeschrieben. Es ist nicht mehr so übernatürlich, wenn es hier in Leder gebunden ist und auf Papier gedruckt ist. Das erscheint uns erstmal nicht so übernatürlich. Aber alle, die wir eine Bibel in der Hand haben, haben das offenbarte Wort Gottes in der Hand. Und wenn wir das dann weitergeben, können wir auch diesen Bereich unter das Thema Prophetie fassen. Wir wissen aber, dass natürlich auch in bestimmten Situationen, im Alten wie im Neuen Testament, das auch weitergefasst ist. Also wenn Johannes die Offenbarung empfängt, über die Dinge der letzten Zeit, hat das natürlich noch einen ganz anderen Charakter. Und hier kommen wir aber schon an den Punkt, den ich auch eingangs erwähnt habe. Wenn wir sowas sehen in der Bibel, dass Menschen von Gott in der Art und Weise gebraucht werden, dass er zu ihnen spricht, um den Zeitgenossen in dieser Zeit hinein das Wort Gottes zu reden, dann ist das durchaus die Frage, ob das für uns heute auch noch gilt. Ich muss mir da sagen, ich bin mir da nicht in dieser Klarheit so sicher wie einige meiner nicht charismatischen Kollegen, die sagen, nein, das ist alles vorbei. Aber wir müssen natürlich bei alledem auch klar berücksichtigen, wenn Prophetie oder etwas mit dem Anspruch, Prophetie zu sein, unserer heutigen Zeit an uns herantritt, dann gilt es natürlich zu gucken, zu prüfen, ist das in Übereinstimmung mit dem offenbarten Wort Gottes und geht es auch nicht darüber hinaus? Für mich persönlich, das ist jetzt eine ganz persönliche Einstellung, ich möchte mich nicht dem wehren, aber ich bin auch der Überzeugung, so wie ich eine Textstelle an Timotheus deute, das Wort Gottes, die Bibel ist uns gegeben, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung der Gerechtigkeit und so weiter, damit wir als Christen alles haben, was das Leben braucht, um Gott wohlzugefallen. Also im Grunde ist es für mich erstmal so, dass es reichen sollte, wenn ich mich an die Bibel, an das Wort Gottes halte, um Gott zu gefallen. Im Umkehrschluss, in der Erweiterung dieser Aussage, könnte ich dann sagen, dann brauche ich auch nicht unbedingt eine Prophetie, die darüber hinausgeht, die das ergänzt. Das steht natürlich wieder im gewissen Widerspruch zu dem, was Paulus hier an die Korinther schreibt: strebt nach der Liebe, eifert nach den geistlichen Gaben, besonders, dass ihr weissagt. Und da kommen wir an so einen Punkt: ist das, was Paulus hier sagt, eine situative Aussage, die an die Korinther damals gilt, oder ist es eine allgemein gültige Lehraussage, die für uns alle noch gilt? Das werde ich heute auch nicht klären, aber das ist eine Herausforderung der Theologie. Ja? Da gibt es gute Theologen, die dort zu unterschiedlichen Aussagen kommen. Auch das muss man einfach mal akzeptieren. Also so, wenn ihr selber das Wort Gottes kennt, wenn wir das übernehmen wollen und ich euch sage, dass Gott sagt zu euch, strebt nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt, dann rede ich das Wort Gottes zu euch. Und für euch bedeutet das zumindest, wenn ihr auch schon diesem Anspruch von Gottes Wort nicht in übernatürlicher Weise gerecht werden könnt, weil ihr gar nicht weiß, wie das geht, ich habe keine extra Offenbarung von Gott empfangen, dann bedeutet das rein praktisch, ich muss das Wort Gottes, das offenbarte Wort Gottes doch gut kennen, um es reden zu können. Ja? Das ist die Konsequenz, die ich für mich und mein Leben daraus ziehe. Ohne, dass ich mich dagegen sträube, dass es auch übernatürliche Prophetie gibt. Ja? Die Geistesgaben im NT. Es gibt auch Geistesgaben, die nicht in diesen klassischen Katalogen, die ich euch eben aufgeführt habe, aufgeführt sind. Und da möchte ich euch kurz mit reinnehmen, diese Stellen, dem geübten Bibelkenner sind sie vielleicht sofort geläufig, das will ich aber nicht zwingend voraussetzen, es soll ja nicht so spielen, wer kennt die Bibel am besten, das soll jetzt nicht das Ergebnis davon sein, wenn wir uns um Prophetie und Wort Gottes reden bemühen, wer kann es am besten, sondern wir wollen ja auch gemeinsam davon lernen. Galater 5, ab Vers 16. Ich lese das einmal vor, komplett. Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, dieser sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Also hier wird deutlich gesagt, der Zwiespalt zwischen geistlichem Leben und fleischlichem Leben. Und dann wird es jetzt interessant, Kapitel 5, Vers 22, das ist so ein Vers zum Auswendiglernen. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Und dann ab Vers 25 noch, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Hier wird ja nicht explizit von den sogenannten Geistesgaben gesprochen. Und dennoch bin ich der Auffassung, dass genau das hier auch damit zuzählt. Also auch die Frucht des Geistes ist in dem Sinne eine Geistesgabe, eine Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Etwas, was der Geist Gottes wirkt, was wir nicht unbedingt aus uns selber hervorbringen können. Es sind Werkzeuge, es ist nicht unbedingt gesagt, die Frucht des Geistes ist nicht, du wirst Erfolg haben auf dem Weg. Lehre, wir haben das vorher gesehen, Lehre, Apostel, ist eine andere Kategorie. Ja? Die Art und Weise ist auch hier, dass ein Lehrer auch dann ein geistlicher Lehrer ist, wenn er das in Liebe, in Freude, in Friede, in Geduld und Freundlichkeit tut. Das gehört also dazu. Also nicht nur die Lehre als alleinige. Ja, bitte. Ja. Ja. ja, die Spannung, die wir da haben, ich kenne das, da kommen wir auch gleich noch dazu. Es gibt diesen Vers, in einem jeden offenbart sich der Geist Gottes zum Nutzen aller. Also jeder hat auch irgendwo den Geist und eine Geistesgabe. Da kommen wir gleich noch zu. Und dieser Vers sagt auch, die Frucht des Geistes ist Liebe. Das ist eine Frucht, ja, das ist das Interessante dabei. Da wird gesagt, die Frucht, nicht die Früchte des Geistes, sondern die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und so weiter. Und trotzdem müssen wir erkennen, wir kennen auch viele unserer Geschwister, die wir als Christen akzeptieren, respektieren und die hier Schwierigkeiten haben. Ja? Also so ganz rund ist das auch beides nicht. Ich will nur sagen, die Sichtweise, wie sich der Geist Gottes in unserem Leben ausprägt und auswirkt, ist nicht nur in den sogenannten, den Dingen, die wir üblicherweise als Geistesgaben sehen. Eine andere Stelle aus dem Epheserbrief, Kapitel 3, 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dieser Vers spricht nicht speziell ganz von Geistesgaben. Und trotzdem finden wir genau das. Paulus betet, dass die Epheser stark werden, dass sie Kraft bekommen, stark zu werden durch den Geist an dem inwendigen Menschen. Und dann geht es um das Thema Erkenntnis. Wir haben vorher gesehen, Erkenntnis ist auch als Geistesgabe aufgeführt. Und da greife ich einen Punkt aus, den wir am Dienstag auch gehört haben von Phil, dass nicht nur, also so wie man normalerweise vorgehen würde, so bin ich ja auch vorgegangen, man guckt in seine Konkordanz oder man hat ein Computerprogramm und gibt da seinen Titel ein und da findet man die typischen Begriffe, aber die Themenbereiche, die nicht genau diese Begrifflichkeit auch im Griechischen abgebildet haben, die würde man vielleicht übersehen. Das will ich nur sagen, dass nichts von dem, was wir hier gelesen haben, widerspricht dem, was wir vorher gesehen haben, aber es erweitert das auch. Und wir sehen, nicht alles, was wir hier, was Paulus an die Epheser schreibt, bezeichnet er mit dem typischen Begriff Geistesgaben, obwohl es genau darum geht, was wir vorher gelesen haben. Und noch ein Blick in den Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 9, Kapitel 2, Vers 13. 1, Vers 9 heißt es, ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Also auch hier wird deutlich, Paulus betet, dass Gott Erkenntnis schenkt. Da wird nicht gesagt, wie das denn passiert, aber es wird offensichtlich, er geht davon aus, dass dies Gottes Wirken durch seinen Geist in den Philippern passiert. Und noch ganz deutlich wird das auch im Kapitel 2, Vers 13, steht zwar in einem etwas anderen Zusammenhang, aber auch das ist wichtig zu wissen. Gott ist's, der in euch wirkt, beides, das Wort, das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Vorher steht noch, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Auch hier wird das Wirken des Geistes deutlich. Gott ist, da wird gesagt, Gott ist es, der wirkt in euch. Ja? Dass ihr das Wollen und das Vollbringen. Auch diese Themenbereiche sind wichtig zu berücksichtigen, wenn wir uns mit dem Themenbereich Geistesgaben befassen. Die Schlüsselverse, und das finde ich jetzt wieder ganz besonders wichtig, um zu sehen, diese vier Gabenkataloge, wenn ihr diese Tabelle noch im Blick habt, aus den vier Bibelstellen, Römer, Korinther, Epheser und Petrusbrief, die stehen alle in einem Zusammenhang. Ein ganz wesentlicher Vers aus dem Römerbrief ist, das Kapitel 12, die Verse 1 und 2, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Worum geht es hier? Da geht es darum, Paulus hat vorher ganz lange die Theologie entwickelt, was eigentlich Erlösung ist. Und jetzt kommt die Konsequenz, wenn ihr das verstanden habt, dann gebt euer Leben hin. Dann seid gehorsam. Und in diesem Zusammenhang des Dienstes und des Gehorsames, da kommen dann auch die Gaben mit als Beispiele, wie man Gott praktisch dienen kann. Da kommt beispielsweise auch der Begriff der Gastfreundschaft hinter den Gabenkatalog, was man aus dem Textzusammenhang beim Petrusbrief ganz zu Anfang als Geistesgabe schon sehen kann. Petrus sagt, dient einander mit den Gaben, die ihr empfangen habt, Gastfreundschaft. Und Paulus führt das quasi hinter die als typischerweise als Geistesgaben geführten Begriffe. Auch da wird deutlich, keiner dieser Kataloge ist vollständig, umfassend und bezeichnet alle Begriffe. Das, was der eine als gute Empfehlung an unser christliches Leben bezeichnet, wird von dem anderen Brief als Geistesgabe bezeichnet. Komm schon. So. Korintherbrief. Den Vers hatte ich gerade schon erwähnt. Auch den halte ich für auswendig lernenswert. 1. Korinther 12, Vers 7. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Oder wie Luther auch übersetzt hat, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Gemeint ist hier natürlich der Nutzen für das Reich Gottes, für die Gemeinde. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid und zur Erbauung der Gemeinde. Und im Kapitel 14, Vers 26 noch, alles geschehe zur Erbauung. Das ist der Rahmen, den wir auch beachten müssen, in den Paulus an die Christen in Korinth seine Theologie der Geistesgaben einbaut. Es geht darum, dass die Gemeinde erbaut wird. Und ich finde, und das ist auch meine Überzeugung, jetzt zum Thema Hoppala, zum Thema Zungenreden, auch dieser Vers 1. Korinther 12, Vers 7, an jedem wird die Offenbarung des Geistes gegeben zum Nutzen aller, zum Nutzen der Gemeinde. Das ist für mich auch der Maßstab, an dem sich Zungenreden messen lassen muss. Aber ich will mich nicht so sehr auf das Thema Zungenreden einlassen. Eigentlich alle Gaben, die wir haben, müssen der Gemeinde dienen. Das ist der Gedanke dabei. Und aus diesem Zusammenhang wird auch deutlich, warum Paulus in diesem Abschnitt vom Korintherbrief das Thema Liebe so hoch hält. Weil die Liebe sich an dem anderen ausrichtet und nicht, was offensichtlich das Problem der Korinther war, an dem Stolz auf die eigene Begabung. Paulus wollte sagen, seht auf den anderen, guckt auf ihn und dann dafür nutzt eure Gaben und Begabung. Und im Epheser und im Petrusbrief auch diese beiden Verse zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Das ist Paulus wichtig zu sagen, dafür habt ihr die Gaben. Und Petrus sagt, dient einander. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt für die Geistesgaben. In allen Stellen, wo wir das Thema Geistesgaben behandeln, geht es immer um Dienst und Gehorsam. Und es geht nicht, also wenn man das auch deutlich sieht, nicht um eine allumfassende Auflistung aller geistlicher Gaben, sondern es geht darum, deutlich zu machen, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, Gott in seinem Reich zu dienen. Und dass keiner stolz sein soll auf das, was er hat, weil alles, was wir haben, haben wir empfangen. Ein Problem, was wir auch haben, ist, wir kriegen keine klare biblisch-theologisch fundierte Aussage, widerspruchsfreie Aussage hin, die uns erläutert, wann haben wir denn eine Geistesgabe und wann nicht. Haben wir die Geistesgabe erst, nachdem wir Christ geworden sind und Teil des Reiches Gottes geworden sind? Haben wir nicht auch die Möglichkeit, wie beispielsweise ein Paulus, der ja auch bevor er vor seiner Bekehrung eine theologische Ausbildung genossen hat, in dem jüdischen Wort, ist denn das völlig belanglos? Nein, auch das ist etwas, was Gott durch die Bekehrung geheiligt hat. Die Erkenntnis, die Paulus hatte, die wurde, die reifte natürlich im Lichte des Auferstandenen, dem er begegnet ist. Aber das heißt ja nicht, dass das, was er bekommen hat, vorher alles schlecht ist. Alles, was wir haben, alles, was wir empfangen haben, an Schulbildung, an Elternhaus und dergleichen mehr, es ist alles Gnade Gottes. Es ist alles Gnade Gottes. Und auch dort finden wir eben keine klare Aussage, ob die Geistesgabe, ab welchem Zeitpunkt denn die Geistesgabe nun kommt. Und ich muss sagen, ich finde das auch ganz gut so, denn sonst kämen wir schnell an den Punkt, wo wir sagen würden, dann wäre die Geistesgabe ein Orden. Du bist reif genug, jetzt eine Gabe von Gott zu bekommen. Jetzt bist du gehorsam genug, Und jetzt kann Gott dich segnen. Wir sehen im Alten Testament, dass eine Begabung, gerade die Beauftragung zum Propheten, oft überhaupt nicht gewollt war von den Leuten und sie auch nicht unbedingt würdig gewesen sind. Das schönste, fast humorvolle Beispiel empfinde ich bei Jona, der auch von Gott einen Auftrag bekommen hat und der überhaupt nicht wollte. Und wo man sich fragt, wie um alles in der Welt kann Gott einen solchen Menschen beauftragen? Wie funktioniert, wie passt das zusammen? Ist der denn würdig? Ja. Und das ist auch wichtig für uns zu sehen, dass wenn wir Geistesgaben akzeptieren oder sehen und suchen bei auch unseren Geschwistern, heißt das nicht zwingend, dass nur das Ausüben oder das Vorhandensein einer Geistesgabe bedeutet, dieser Mensch ist besonders göttlich und treu. Du hast es gesagt, der Geist teilt zu, wie er will. Und er zu unserem Überraschen, wir wissen, wir sind alle Sünder vor dem Herrn und es ist uns manchmal selber ein Rätsel, womit wir das verdient haben, dass Gott uns mit Gaben betreut. Ja? Ja, das habe ich schon gesehen. Ich hoffe, es trifft nicht uns, ja. 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 Richtig. Das ist eine Möglichkeit, so sehe ich das auch. Und ich glaube auch, dass Gottes Geist heutzutage in unserer Welt stark so wirkt. Wir müssen das auch mal ganz deutlich sehen. Wenn Gott uns in einem solchen Land groß werden lässt, so ein Reichtum, wie wir den hier haben, dass auch das ist eine Gabe. Es ist vielleicht keine Geistesgabe, aber es ist ein Geschenk, eine Gnadengabe. Und auch von diesem Reichtum, den wir hier in Händen halten, möchte Gott, dass wir ihn einsetzen. Also auch ein Mensch, der reich ist, bevor er Christ wird und die Wiedergeburt erfährt und der Heilige Geist nimmt Wohnung in ihm, er kann auch die Gabe, die ihm Gott ja vorher schon auch zugekommen hat, ist ja auch nicht reich geworden ohne Gottes Gnade, das kann er jetzt heiligen und einsetzen zur Ehre des Herrn. Das ist selbstverständlich. Völlig losgelöst davon bin ich auch der Überzeugung, dass Gottes Geist es immer möglich macht, Menschen von jetzt auf gleich zu Dingen zu befähigen, die sie eben nicht auf pädagogischem Wege erlernt haben. Sei davon mal völlig losgelöst. So, entfache die Gabe, in dir die Gaben erkennen. Es gibt eigentlich, ich habe das jetzt mal ein bisschen provokant genannt, der ultimative 5-Punkte-Plan, den gibt es natürlich nicht. Also es wäre zu einfach, wenn ich euch das jetzt hier entwickelt habe, wie komplex das Thema ist. Aber es ist doch vergleichsweise einfach. Erstmal die Gnade annehmen, sowohl die der Erlösung als auch zu verstehen, dass alles, was wir haben, alles, was wir sind, ein Geschenk Gottes ist. Dass wir hier sitzen, dass ich frei so zu euch reden kann, dass wir gesund sind, wie auch immer, alles, was wir, und selbst wenn wir nicht gesund sind, dass wir uns darüber Gedanken machen können, da gibt es Menschen, denen ist das so nicht möglich. Das ist erstmal ganz wichtig. Und das hat auch noch nicht unbedingt was mit Reichtum zu tun. Die Erfüllung oder die Erkenntnis, dass Gott uns liebt und dass er seinen Sohn für uns gegeben hat, das ist das Wesentliche, um erstmal mit der Gnade anzufangen. Der zweite, das ist genau das, was Paulus auch entwickelt hat. Daraus kommt der Gehorsam. Ich will Gott dienen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber die Bereitschaft, die innere Bereitschaft, ich will jetzt mein Leben Gott geben. Ich weiß, ich habe erkannt, ich habe was. Ich habe ein Leben, das ich Gott geben kann. Wenigstens das. Der nächste Aspekt, auch das macht Paulus ja ganz deutlich, die Liebe. Und da gebe ich gerne zu, das ist für mich eine der größeren Herausforderungen. Bis dahin, muss ich sagen, verstehe ich das noch ganz gut. Aber die Liebe zu entwickeln zu Menschen, die möglicherweise nicht liebenswert sind, die mich auch nerven, und das über Jahre hinweg und immer wieder die Liebe neu zu entwickeln, das ist für mich eine große Herausforderung. Ich kann nur sagen, auch da brauche ich Gottes Gabe, Gottes Gnade, diese Liebe zu meinen Geschwistern und auch zu Menschen in der Welt zu entwickeln, zu fördern. Der Dienst ist für mich die praktische Tätigkeit, dass ich mich entscheide, so jetzt, das will ich tun. Da sehe ich eine große Not, da plane ich Zeit, Geld und Bereich. Das ist also mehr der Dienstbereich, dass ich sage, da will ich gucken, wie das funktioniert. Und es ist letztlich so, dass das auch Erfüllung bedeutet. Das heißt nicht, dass ich automatisch immer total glücklich damit sein werde. wenn ich an Jeremia gucke, der war, ist auch diesen Weg gegangen. Erfüllt im umgangssprachlichen Sinne kann man bei Jeremia nicht sagen. Aber er hätte auch nicht anders gekonnt. Und wir sehen das auch bei Paulus, wenn er in seinem Dienst, in seinem Weg gefangen genommen wird und Füße in Block bekommt, ausgepeitscht wird. Er sagt auch selber, weh mir, ich täte es nicht. Und trotzdem kann man bei Paulus sagen, es ist eine Erfüllung. Die Erfüllung ist dann auch die des Geistes, dass man sagt, ich bin dankbar dafür. Das ist für mich der Weg, wo man sagen muss, den will ich gehen, um auch meine Gaben zu erkennen. Und wenn ich das in der Gemeinde einsetze, und davon hoffe ich, dass wir eine Gemeinde sind, die wir uns gegenseitig auch Mut machen zu sagen, du bist richtig gut da drin. Gott hat dir da eine Gabe geschenkt. Also ich bin jetzt knapp 30 Jahre Christ. Ich meine, erkannt zu haben, wo bei mir Gaben sind, auch wo ich Gaben habe, die ich noch entwickeln muss. Nicht jede Gabe, die automatisch da ist, ist auch schon ausbaufähig oder ist schon fertig da. Paulus sagt selbst als alten Timotheus, entfache die Gabe, die in dir ist, durch Handauflegen. Also das ist eine Gabe, das ist ein schönes Beispiel, die ist gelegt ab einem bestimmten Zeitpunkt, das wusste Paulus, aber die soll er jetzt auch zur Entfaltung bringen, ausüben, praktisch werden lassen. Nicht automatisch, wenn man eine Gabe hat, dass man es dann auch tut. Ein praktisches Beispiel, was ist eine Gabe? Und ich möchte das deutlich erweitert sehen über diese Gabenkataloge hinaus. Für mich ist das beispielsweise so, als Musiker habe ich lange damit gerungen, mit dem Punkt, ich tauche da überhaupt nicht auf, nicht? Musik ist, so wie wir das da gefunden haben, streng genommen, keine Geistesgabe. Aber wenn ich das verknüpfe mit anderen Aspekten, mit einer Fähigkeit des künstlerischen Ausdrucks, und wenn ich das aber verknüpfe mit anderen Dingen, das Wort Gottesregen, Hirtendienst, Rede von der Erkenntnis, das kann ich alles mit der Musik verknüpfen und so habe ich quasi einen neuen Aufgabenbereich, in dem viele dieser Geistesgaben zusammenkommen, die ich auch entwickeln möchte. Das Wirken des Geistes, ich habe jetzt hier ein dreiblättriges Kleeblatt aufgemalt, aber man kann sich das auch als einen Dreifußschemel vorstellen, wo ich der Überzeugung bin, das muss alles zusammenpassen, wenn man von einer Geistesgabe reden will. Das eine ist, du kannst es. Gott hat dir diese Fähigkeit gegeben. Gott hat Gaben gegeben, Gott hat begnadet, Gott hat Kräfte gegeben. Und dann muss ich auch sagen, dann kann ich es, wenn Gott es gegeben hat. Das ist eine wesentliche Entscheidung. Du tust es, das ist natürlich alles ganz praktisch. Es nützt mir keine Gabe, die ich nicht entfache. So, ja. Und das Dritte ist, es nützt der Gemeinde. Warum steht das da dabei? Da würde man doch automatisch denken, naja gut, es gibt so Dinge, von denen ich sagen würde, Bogenschießen. Ich bin ein wirklich guter Bogenschütze. Ne? Ich kann es und ich tue es, aber nützt es der Gemeinde? So erstmal nicht. Aber wenn ich das jetzt beispielsweise einsetze in der Jugendarbeit, um das mit der Geistesgabe des Evangelisten zu verknüpfen und Wort Gottes zu reden, dann würde ich zwar vielleicht nicht sagen, ich habe die Geistesgabe des Bogenschützens. Da würde ich auf andere Gaben gehen. Aber deutlich zu sagen, es muss auch immer geguckt werden, nützt es irgendwie einer der Gemeinde. Ich sage das deswegen, weil wir hier schon Seminare hatten, Gabenseminare, wo wir genau dieses Problem hatten. Ich würde wahnsinnig gerne mit Holz arbeiten. Ich finde das schön, wenn man Holz lackiert, wenn man verschiedenfarbige Töne zusammensetzt und das dann nachher so im Licht schimmert. Ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt. Ich finde das einfach klasse. Ich bin da begeistert. Aber wo ist das eine Geistesgabe? Ich könnte es entfachen, ich wäre da bestimmt auch ganz gut drin, aber da sage ich mir, da strebe ich doch lieber nach anderen Geistesgaben, von denen ich weiß, die sind nötig und wichtig in der Gemeinde. Auch das ist, Ja, das ist ein wesentlicher Aspekt. Ich kann das mit der Musik ganz genauso gut sehen. Ich kann wahnsinnig toll auf der Gitarre oder auf dem Klavier unglaublich viele Töne pro Zeiteinheit fabrizieren. Wenn es der Gemeinde nicht nützt zur Erbauung, dann muss ich mich auch als Musiker in der Gemeinde fragen, ist das eine Geistesgabe, die ich da ausfülle? Auch an diesem Gebäude haben Leute mitgewirkt, die handwerklich geschickt waren. Und indem wir jetzt sehr dankbar sind, dass wir hier sitzen können und Licht haben und Ton und aufnehmen können. Da gibt's nicht jeder hat von euch Ahnung, wie so ein Mischpult dahin funktioniert. Da können wir im Übrigen auch noch ein paar begabte Leute gebrauchen. Aber es ist so, dass wir diese Tätigkeiten, die wir brauchen, wir müssen immer gucken, wie nützt es der Gemeinde? Eine Begabung und eine Fähigkeit und etwas auszuüben, allein ist noch keine Geistesgabe. Das wollte ich damit sagen. Sondern wenn es dem Reich Gottes dient, ja, wenn es der Gemeinde dient, wenn es der Erbauung dient, dann ist es eine Geistesgabe. Dann kann auch eine Geistesgabe sein, zu sagen, muss das denn hier so protzig sein? Was könnte man mit dem Geld noch machen? Auch das ist eine Überlegung, die damit reinspielt. Sehr komplex. Ja? Ein wesentlicher Aspekt ist auch, wenn wir gucken, nützt es der Gemeinde? Wenn wir 65 Prediger in unserer Gemeinde hätten und wir würden uns an der Kanzel drücken, aber wir hätten keine Seelsorger, keine Hirten mehr, dann wäre die Frage auch zu sagen, ja, was nützt mir die Gemeinde, weil ich unbedingt der Überzeugung bin, ich habe die Gabe, es nützt aber niemandem und was anderes will ich gar nicht tun. Das Entscheidende ist dort wieder der Blick, die Liebe auf die Gemeinde, wo ist die Not, wo kann ich helfen, wo kann ich mich einsetzen, um dann auch Gaben zu entwickeln und zu entfachen. Und es ist letztlich so, dass alles drei nötig ist. Wenn eins hier fehlt, dann funktioniert das Ganze, dann ist das Ganze nicht mehr rund. Wenn ich es tue und kann es aber nicht, ja, dann ist natürlich die Frage auch, nützt es deine Gemeinde? Ja? Du lachst, das ist relativ einfach. Wenn ich es kann, aber es nicht tue, nützt es deine Gemeinde? Ja, Eberhard. Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Und da kommen wir in einen Bereich, den ich auch heute nicht auflegen will. Ich bin deswegen davon überzeugt, dass dieser Nutzenaspekt ganz wichtig ist, weil ich das vorher ja auch entwickelt habe. Immer in diesen Rahmenbedingungen, in denen Paulus die Gaben einbettet, heißt es, dient einander mit der Gabe, die er empfangen hat, damit die Gemeinde zugerüstet wird. Also ein Nutzen, das ist natürlich, nützt ist hier sehr knapp gemeint, aber gemeint ist da immer, dient es der Gemeinde, der Gemeinschaft der Gläubigen, Jesus näher zu kommen und noch deutlicher zu werden, also noch enger in der Gemeinschaft zu werden. So wie Paulus das für die Epheser gebetet, dass die Gemeinschaft, dass sie stark werden am inwendigen Menschen, noch näher an Gott zu kommen, dass die Gemeinde zugerüstet wird. Das meine ich, das ist dieser Nutzenaspekt. Und den sehe ich nach meiner Auffassung in allen diesen Bereichen der Gabenorientierung immer eng miteinander verknüpft. So, aber das ist ein Beispiel, um zu sagen, es müssen dann nicht automatisch die klassischen, vielleicht auch übernatürlichen Gaben sein. Wenn ich jetzt an Etta gucke und sage, die hat den Büchertisch sehr gut gemacht und wenn du ein Buch brauchst, du kriegst es. Und nicht nur, dass da Bücher liegen als Katalog, sondern das sieht auch irgendwie schön aus. Da geht man gerne hin. Das ist ein Nutzen, ein Segen für die Gemeinde, über den Rahmen hinaus auch Leute mit geistlicher Nahrung zu versorgen. Da kann man sagen, ich kann zu viel Wert auf den Schickimicki, ich bin jetzt ein Mann, ich sage das mal ein bisschen abfällig, hier so ein Blümchen, da so ein Blümchen zu stellen. Ja, das spricht mich vielleicht nicht an, aber ich nehme das sehr wohl wahr, dass das schön ist. Das Entscheidende ist aber natürlich, dass geistliche Inhalte auch über den Büchertisch mitvermittelt werden. Insofern kann man auch seine persönlichen Neigungen so verknüpfen, dass sie zum Wohle der Gemeinde dienen. Das kann ich mit der Musik machen, das kann ich selbst mit einer Raumgestaltung machen, das kann ich mit Kinder- und Jugendarbeit ganz genauso sehen, selbst wenn ich diese Bereiche nicht so explizit sehe. Ich finde aber überall immer den Bereich des Hirtendienstes, des Seelsorgers, des Leiters, der Liebe, des Glaubens, des Gebens. Also das trifft alles wieder zusammen. Was mir wichtig ist, ist nicht zu sagen, ich habe die Gabe des Gebens, ja, und das andere interessiert mich nicht, sondern alles gehört irgendwie zusammen und muss seinen Sinn, seinen Wert haben in unserer Gemeinde heute, damit, so wie es heißt, zum Lobe Gottes, damit Jesus Christus die Herrlichkeit gebührt. Und ich würde das nicht nur festmachen an bestimmten Gaben, die so fehlen oder die da sein müssen. Zwei Gaben, zwei Punkte, die ich als das größte Problem sehe bei den Gaben. Das eine ist die geleugnete Gabe und das ist die eingebildete Gabe. Das ist hier so der Abschluss dabei. Die geleugnete Gabe kann selber sein, dass ich sage, ich kann doch nicht, ich habe doch nichts, ich bin doch nichts. Selbst wenn Geschwister immer wieder auf mich zukommen und sagen, du machst das richtig gut, da hat dich Gott begabt. Und Menschen sind gerne mit dir zusammen und fühlen sich aufgebaut, wenn sie mit dir zusammen sind. Und wenn ich dann sage, ach, ich kann das noch nicht, bin noch, und das steht ja überhaupt nicht in der Bibel drin, so dass ich das machen soll, ich bin ein Nichts. Das ist eine geleugnete Gabe. Es ist schade drum, wenn die neutestamentliche Gemeinde dadurch nicht bereichert würde. Und die geleugnete, das andere Problem ist auch, wenn ich dir sage, du hast das gar nicht. Obwohl Gott diese Gabe vielleicht hineingelegt ist. Und dieses Dilemma kommt natürlich ganz oft aus der Vorstellung, aus der heraus, die wir mit bestimmten Gaben verknüpfen. Wenn ich euch sage, ein Seelsorger, ein Hirte, dann habt ihr automatisch ein bestimmtes Bild vor Augen, wie ein Mensch auftritt. Wenn ich dann gleich mit einer tiefen, sonoren Stimme sprechen würde und einen Rauschebart hätte, dann würdet ihr vielleicht sagen, ja, das ist ein Mann Gottes. So. Und wenn ich aber ein bisschen heiser bin und die Stimme hochquetsche, dann würde euch das schwerfallen, die bestimmten Aufgaben so wahrzunehmen oder so zu erkennen in den Gaben, wie Gott es in den Menschen sieht. Also wir verknüpfen automatisch auch mit bestimmten Gaben bestimmte Auftretenstypus. Typi sagt man dann, also Bilder, so wie ein Mensch auftreten muss. Und wenn er das nicht tut, wenn er nicht so auftritt, dann hat er die Gabe nicht. Auch das ist ein großes Problem in der Gemeinde, wenn wir uns gegenseitig die Gaben leugnen. Das andere ist genau das Gegenteil davon, das ist die eingebildete Gabe. Auch das ist ein Problem, wenn ich denke, ich hätte etwas, ich will so gerne predigen, weil Predigen, die stehen immer vorne, die können das gut und alle bewundern sie. Ich will so gerne predigen und es geht wirklich nicht. Oder ich will so gerne Musik machen, meistens sind das ja auch besondere Gaben, die man sich dann einbildet, wo man ein bisschen im Fokus steht. Die Gabe des Gebens, die bildet sich, glaube ich, so schnell keiner ein. Oder die Gabe des Glaubens und des Gebetes. Also auch da ist es wichtig zu wissen, was ist denn der Wunsch dabei? Natürlich sollen wir nach Gaben streben, das haben wir auch deutlich gesehen, aber was ist der Wunsch dabei, bestimmte Gaben ausfüllen zu wollen? Ist das tatsächlich die Liebe, die Dienstbereitschaft für die Gemeinde, für die Geschwister, für die Kinder Gottes, damit sie Gott näher kommen? Ist das der Wunsch? Oder ist es dann doch vielleicht der Stolz? Das ist die eingebildete Gabe. Das kann ich aber auch genauso gut nicht nur auf mich beziehen, sondern auf irgendeinen anderen, den ich habe, auf meinen Ehepartner. Ich hätte so gerne, dass meine Frau die und die Gabe hätte und ich rede immer zu, du kannst das und du bist so. Und ich allen in der Gemeinde sage ich so. Das ist auch schlecht. Also die Einbildung einer Gabe ist genauso schlimm wie die Leugnung. Beides nützt nichts, beides, ja. 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 Und das ist für uns beides, da leitet sich ab ein guter Umgangston in der Gemeinde. Wir dürfen nicht die Scheu haben, uns über unsere Gaben auszutauschen. Wir dürfen auch nicht die Scheu haben, jemanden zu ermutigen und zu sagen, dann ich bete für dich und vielleicht hast du einen anderen Bereich. Ich selber muss auch sagen, dass ich nicht die Scheu haben darf, dass jemand auf mich zukommt und sagt mal, ich erkenne deine Liebe, aber versuch's mal mit was anderem. Ja? Das müssen wir auch miteinander haben. Und das prägt auch, das ist wieder dieser Aspekt der Liebe, des gemeinsamen Wachsens. Ich möchte nicht etwas sein, was ich denke, was man sein sollte, und ich möchte mich so entwickeln, wo ich überzeugt bin, dass ich das werde, wie Gott mich haben will oder wie er meinen Bruder haben will, meine Schwester. Jetzt möchte ich aber ruhig noch offen sein für Fragen. Ich fand das, wie das gesagt hat, scheut euch nicht zu fragen. Ich scheue mich auch nicht zu sagen, ich habe keine Ahnung. Es gibt bestimmte Punkte, wo ich sagen kann, da habe ich auch keine Antwort drauf. Ja, Anna. Das ist schon die erste Frage, wo ich sagen würde, ich weiß es nicht genau. Es gibt, das ist ein Mischmasch, von dem ich denke, dass beides zutrifft. Das ist einmal kulturelle Prägung. Das andere ist aber auch, und ich weiß nicht, was schwerer wiegt. Ja? Also dass der Wunsch da ist, gerade bei uns in unserem gut situierten Deutschland, dass man nicht aus der Reihe tanzen will. Das spielt möglicherweise eine Rolle. Das andere kann aber durchaus sein, wenn wir ein gut funktionierendes Bildungs- und Medizinsystem haben, Klammer auf, ich weiß natürlich, dass es besser geht, ich komme aus dem Gesundheitssektor, auch nicht alles, was glänzt, aber dann haben wir, dann bin ich auch überzeugt, dass Gott auch auf andere Art und Weise segnet. Ich habe das eingangs gesagt, wir sind sehr reich hier in diesem Land und wir haben ein Bildungsniveau, von dem sich viele Länder in Afrika, also die träumen davon. Ich weiß, wie viel Kilometer Schulweg manche Kinder auf sich nehmen, um überhaupt lesen und schreiben zu lernen. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Auch das ist eine Gnade, die Gott schenkt. Wenn er das schon schenkt, was wir auch durchaus als Wunder und als nicht verdiente Gnade akzeptieren können, dann muss er uns darüber hinaus noch nicht das Wunder, also stelle ich jetzt mal als meine Theorie dar, dann muss er nicht zwingend noch das Wunder der Erkenntnis, der übernatürlichen Erkenntnis geben. Wenn er schon übernatürlich quasi gewirkt hat, was ich als übernatürlich sehe, dass es uns hier so gut geht und wir so ein tolles Bildungssystem haben. Ja. 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 Was ich denke, was mit dieser, also ich kann diesen Gedanken gut nachvollziehen. Was ich aber glaube, was damit verbunden ist, ist die Erwartung, wenn wir denn dann mehr übernatürliche Gaben hätten, dass wir dann auch hier Gott inniger dienen würden. Das ist mal eine steile These. Also ich kann das nicht widerlegen oder ich kann das auch nicht behaupten. Ich denke aber mal, so dass ich das, was ich gelesen habe, in den Bereichen, wo besonders stark charismatische Ausprägungen unter den Evangelikalen da sind, in Südamerika beispielsweise, da haben sie eben zwar, da zählen sehr viele Menschen zu den Christen, zu den evangelikalen Christen, aber auch da ist nicht unbedingt immer sicher, ob dadurch gewährleistet ist, dass die Menschen inniger glauben, hingegebener leben und eine engere Beziehung zu Jesus haben. Denn das im Umkehrschluss, und das ist ja ein offenes Geheimnis, kann auch das dazu führen, dass die Sucht, oder die, nicht die Sucht, das klingt zu negativ, also die Sehnsucht nach dem Spektakulären, nach dem Übernatürlichen, auch selbst wenn das dann da ist, nicht automatisch dazu führt, dass Menschen hingegebener dienen und inniger Jesus im Leben haben. Das muss also nicht im Umkehrschluss so sein. Ich weiß, dass aus der Gegend, wo meine Schwiegermutter lebt, die ist nach Kenia ausgewandert. Da gibt es große, auch charismatische Gemeinden in der Gegend. Im Grunde freue ich mich darüber, die Ortschaft ist etwa 80.000, hat die Einwohner. Und die haben so rund 10, 15 charismatische Gemeinden, die jeden Gottesdienst um die 1.000 Leute fassen. Das muss man sich mal vorstellen, was das für ein Schnitt ist. Und trotzdem hat diese Gottesdienste sind lange, 2-3 Stunden mit viel Gebet, auch mit charismatischen Predigten, mit Zungenreden und dergleichen. Und trotzdem, wenn man eine so starke Durchdringung von Gottesdienstbesuchern hätte, würde man sagen, dass die ganze Gesellschaft wäre doch auch anders geprägt. Und die haben dort ein ganz großes Problem mit Vergewaltigung, mit Eigentumsdelikten, mit Raub und Mord. Obwohl so viele Menschen dort in diesen Gottesdiensten sind, wo sie in Anspruch nehmen, übernatürliche Ereignisse und Wunder zu haben. Also das macht mich immer sehr vorsichtig zu sagen, automatisch, wenn wir diese übernatürlichen Dinge hätten, dann wäre alles viel besser. Das sage ich nur sehr vorsichtig. Ich kann das nicht, da komme ich wieder eingangs zurück. Das ist meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich auch sagen kann, Gott hat mich in diesem Leben so geführt und natürlich trage ich diese Erfahrung auch mit in mein theologisches Verständnis mit hinein. Danny? Ja. 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 Das Entscheidende ist für mich da die Frage, ich möchte jetzt schon Gott gehorsam sein. Ich möchte nicht erwarten, dass irgendwas Übernatürliches passiert, um zu sagen, na, dann lasse ich mich mal vielleicht auf Gott ein, sondern ich möchte Gott gehorsam sein. Und ich glaube, dann ist auch Gott bereit zu wirken, wo wir es nicht erwartet hätten. Das ist für mich auch ein Grundprinzip, also meine Überzeugung, dass erst wenn man bereit ist, sich auf Gott einzulassen und an Grenzen zu kommen, über das Natürliche, über die natürlichen Grenzen hinausgehen. Wenn ich nur dahin gehe, wo ich überzeugt bin, dass ich auch ohne Gott käme, dann würde ich ja in meinem Wohlfühlrahmen bleiben. Und erst wenn ich mich einsetze für Gott und auch mir Zeit, Geld und Herzblut für meine Geschwister opfere, werde ich an den Bereich kommen, wo ich sage, Gott, hier kann ich nicht mehr. Ich komme einfach nicht weiter. Und dann, das weiß ich aus eigener Erfahrung, offenbart sich Gott. Nicht immer in übernatürlich spektakulärer Weise, also für alle sichtbar, aber für mich schon. Und ich glaube, da liegt auch ein ganz großer Schlüssel drin, dass diese Bereitschaft Voraussetzung ist, dass Gott auch wirkt. Also Gott will in uns wirken. Gott sagt ja hier, wer wird denn gehen für mich? Jesaja, nicht? Und dass dann die Jünger sagen oder die Propheten, hier bin ich, sende mich. Das ist für mich bald noch das größere Wunder, auch eine übernatürliche Geschichte, dass man bereit ist, aus seinem natürlichen Rahmen der beruflichen Entwicklung, der Karriere, vielleicht auch der Familie hinauf etwas aufs Spiel zu setzen für etwas Größeres, nämlich für Gott. Ja, bitte. Ja, ja. 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 Also das sind die, ist der Abschnitt im 1. Korintherbrief, Kapitel 14 ist das, glaube ich, ne? Das gehört nochmal, ja, ja. Kapitel 14 ist das. Dann, auch das ist jetzt ein Aspekt, also nur als Beispiel, wie unterschiedlich man die gleichen Verse deuten kann, wo ich auch sagen muss, da habe ich nicht der Weisheit letzter Schritt. Ich habe gesagt, Kapitel 12, Vers 7 heißt es, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Und ich habe das mal als Schlüsselvers postuliert für die Erklärung dessen, was danach kommt. Jetzt kommt dieser Satz, Kapitel 14, Vers 1, wer in Zungen redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht ihn, vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. So, da könnte man ja sagen, naja gut, das ist ja so die Selbsterbauung. Das kommt aber auch noch, wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst, wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Das Entscheidende ist für mich, nach meinem Verständnis, dass das ganze Kapitel 14 nicht in erster Linie erläutern wird, dass das persönliche Zungenreden gut ist, sondern dass die Gaben, die dazu da sind, die Gemeinde zu erbauen, das Entscheidende sind. Er sagt dann ja auch, ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch reden könntet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er lege es aus auch. Nun aber, liebe Brüder, wenn ich zu euch käme und redet in Zungen, was würde ich euch nützen, wieder der Nutzen, wenn ich nicht mit euch redete, Worte der Offenbarung oder der Kenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? So auch ihr, und dann muss man eben auch sagen, Vers 9, wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint wird? Ihr werdet in den Wind. Der ganze Kapitel ist voller Rätsel, die theologisch gedeutet werden müssen. Und ich bin der Überzeugung, dass das Verständnis oder der Rahmen der ist, dass Paulus sagen wird, so auch ihr bemüht euch um die Gaben des Geistes, trachtet danach, dass ihr die Gemeinde erbaut und alles reichlich habt. Also mehr in dem Sinne, das ist also ein theologischer Ansatz, dass Paulus zwar sagt, ihr redet zwar ganz, ist ja ganz toll, dass ihr in Zungen redet, ja, und die Art und Weise, wie ich das jetzt schon formuliere, ist eigentlich eher ein bisschen ironisch, ja. Und das ist auch ein Ansatz, dass man sagt, Paulus meint das hier in dem Sinne leicht ironisch. Schön, dass ihr in Zungen redet, aber das nützt ja alles nichts. Ich will, dass ihr die Gemeinde aufbaut. Lieber 5 Worte, verständliche Worte als 1000 in Zungen. Also dieser Gedanke ist dabei. Das will also nicht, dass der Aspekt ist, das persönliche Zungenreden als etwas Wertvolles darzustellen, sondern diesen Aspekt, was ja auch nachher kommt, wenn die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle reden in Zungen, es kämen Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sagen, ihr seid von Sinnen. Wir würden vielleicht heute sagen, ihr habt einen an der Waffel. Also wenn das quer durcheinander geht. Es geht darum, das Zeugnis vor den Unkundigen und die Erbauung der Gemeinde. Das ist das, was hoch ist. Und aus dieser Überlegung heraus kann man natürlich dann zu dem Schluss kommen, ich sage das bewusst vorsichtig, und ich finde das sehr sympathisch, an dieser Stelle zu sagen, eigentlich will Paulus nicht sagen, das Zungenreden ist wertvoll für den eigenen, sondern er will sagen, die Erbauung der Gemeinde ist das Wertvolle. Das ist das. Darauf richtet euren Blick auf. Sagt nicht, ich und meine Gabe, so wie das ja auch vorher, dass ich habe meine Gabe, aber und weil ich diese andere Gabe nicht habe, bin ich nichts wert. Das Entscheidende ist der Blick auf den Nächsten. Nach dem Kapitel des Hohelied der Liebe achtet auf den Nächsten, was ist nötig für die Geschwister. Das ist das Höchste, das Großartige. Und danach richtet euch aus. Und das Zungenreden, das will ich ja, ich will es ja nicht kleiner machen, als es in der Bibel ist. Aber dieser Aspekt ist, Paulus will nicht das Hochhalten, dass das Zungenreden das für das Persönliche wichtig ist, sondern er will hochhalten, dass das Erbauen der Gemeinde wichtig ist. Das ist für mich der Zusammenhang. Und ich bin deswegen so, dass ich sage, dann will ich mich nach diesem Größeren ausrichten. Ich rede keinem aus oder ich will das ja auch nicht klein machen, dass jemand in Zungen redet. Dazu muss ich auch sagen, wir haben bisher in dieser Gemeinde ja sehr gute Tradition und Erfahrung, dass wir, ich weiß, einige von euch sind ja Charismatiker, um das mal in diesem Rahmen zu sagen. Die praktizieren das Zungenreden und es funktioniert in dieser Gemeinde sehr gut, weil wir uns auch nicht gegenseitig ausreden. Zu mir kommt keiner und sagt, Eberhard, du musst aber auch in Zungen reden. Erst dann wird der Geist Gottes richtig aktiv bei dir. Und das, was ich heute gesagt habe, versteht bitte auch nicht, dass ich euch das Zungenreden ausreden möchte, sondern ich möchte euch ermutigen, eure Gaben einzusetzen, damit der Geist Gottes, mit der Leib Gottes die Gemeinde zugerüstet wird zum Dienst. Das ist das Wesentliche. Ja? Und darauf möchte ich gucken, weil das ist mir das Entscheidende dabei. Da bist du lachst, aber das ist deswegen habe ich diesen Nutzen auch betont. Dass die Zurüstung für die Gemeinde, das ist das, was ich bei den Gaben als entscheidend sehe. Ja, Eberhard. Ja. 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 Ja, das wäre ein. Ja. Ja.
Das heißt also ganz klar im Sinn, was ist da, was fehlt,
ja.
Muss die ergänzen.
Ja. Also der situative Gedanke, das ist auch etwas, was ich eigentlich schon gesagt habe, wir können das auch in diesem Zusammenhang nicht komplett klären. Ich will nur, um das mal deutlich zu machen, du hast gesagt, es ist eine persönliche Situation, er beschreibt sein persönliches Verhältnis, er beschreibt die Situation in der Gemeinde und jetzt ist die Frage darüber, inwieweit gilt das, was er in den Korinther gilt, hat das eben auch noch allgemeingültigen Charakter. Und wie schwierig das ist, jetzt guckt mal weiter, ich weiß nicht, ob ihr die Bibel noch offen habt. Korinther 14, ab Vers 34. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in der Gemeindeversammlung. Ja. Ist das jetzt allgemeingültig? Ist das situativ? Wie gehe ich damit um, dass ich, wir neigen natürlich zu sagen, das ist situativ. Ja. Warum ist das dann situativ, wenn ich vorher das Zungenreden oder die Diskussion anders werte? Also das ist eine spannende Herausforderung an die Theologie. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und auch gerade bei der Frage, dass die Frau schweige in der Gemeinde, da sind wir gleich bei dem nächsten Punkt, wo wir sagen, da gibt's einen Knackpunkt, wo die Christen, vor allem die evangelischen Christen, unterschiedliche Auffassungen haben. Und ich möchte euch nur Mut machen, zumindest, seid überzeugt, indem wir euer Glauben, ihren Glauben lebt. Das sagt Paulus ja auch in der Christ, an jeder sei seiner Meinung gewiss. Das Entscheidende ist aber, um auch das zu sagen, ich will das Zungenreden nicht kleinreden. Wenn das rübergekommen ist, dann tut es mir leid. Ich selber musste natürlich sagen, ich habe es ab, ich lehne es für mich ab. Ja, das fand ich das ehrlich, euch zu sagen, damit ihr wisst, ich will euch nicht irgendwie hintenrum irgendwo hinleiten, wo es ist. Aber das Entscheidende, wo ich überzeugt bin, das gilt für alle, ob wir nun für Zungenreden sind oder nicht. dass wir uns einsetzen und dienstbereit sind und gehorsam für die Gemeinde, das gilt für uns alle. Jürgen. Ja. Ja. Ja, doch, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich kenne genau diese Erfahrung. Ich habe ja eins gesagt, ich habe auch in Zungen gebetet und geredet. Möglicherweise ist das jetzt diese Sehnsucht, die du zum Ausdruck gebracht hast, Gott, diese Beziehung auszudrücken, ohne dass man es in Worte fassen kann, ist bei mir möglicherweise, hat, ich sag mal jetzt, ein Ventil oder Prothese, wenn man es abwertend nennen könnte, in der Musik. Ich greife zu Hause gerne zur Gitarre und singe. Ja, also wenn ich selber nicht warten kann, also diese Sehnsucht danach, die kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber ich möchte natürlich auch, dass diese meine persönliche Sehnsucht, die soll nicht nur meine Sehnsucht bleiben nach Jesus, sondern ich möchte, dass auch, dass meine Geschwister diese Sehnsucht teilen und auch viele Menschen in der Stadt. Also da, dass ich nicht nur in dem frommen, pietistischen Denken bleibe, ich und mein Herr Jesus, aber das Pietistische nicht ablehne, sondern entwickle, ja, das ist eigentlich für mich ein ganz wichtiges Anliegen, auch was die Geistesgaben betrifft. Ja. Ja, natürlich, ja. 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 Also ist es ja auch durchaus legitim, dass wir aus unserer unterschiedlichen Sehnsucht nach Jesus und nach dem, was die Gemeinde als Gemeinschaft der Heiligen ausmachen sollte, unterschiedliche Schwerpunkte haben. Und wenn ihr dafür betet, dass Gott sich doch mehr in den Geschwistern auch übernatürlich zeigen möge, dann ist das durchaus okay. Dann sage ich Halleluja, dass ihr füreinander betet. Ihr könnt mir aber auch gerne glauben, dass ich bete, dass Gott mehr Geschwistern in der Gemeinde die Gabe des Gebens gibt. Ja, also das tue ich als Ältester, weil ich kenne die Finanzen der Gemeinde, aber das soll Gott geben. Das ist meine Sicht der Dinge. Das ist für mich nicht weniger wertvoll und da hat die Gemeinde auch was. Und so habt ihr vielleicht unterschiedliche Aspekte. Vielleicht sagt auch einer von euch, ach, hätten wir doch andere Hirten, andere Seelsorger in der Gemeinde, ja? Auch das ist etwas, ich kann nur sagen, betet dafür, dass Gott Arbeiter in die Ernte sendet. Ja? Anna. Ja. Ja, auch da gibt es der Versuch der Erklärung, weiß nicht, ob du mich, vielleicht kannst du mich gleich ergänzen, aber so wie ich das allgemein gesagt habe, dass die Prophetie, das Reden des Wortes Gottes in die Zeit hinein, das klingt ja erstmal gar nicht so übernatürlich spektakulär, wenn man das so sagt. Und die Sache mit den Aposteln ist auch diejenigen, wenn man das überträgt, die Gemeinde an Grenzen oder über Grenzen hinausbringen. Ja, also das ist es gibt erstmal die enge gefasste Definition. Es gibt die Apostel, die 12 Apostel, und als die tot waren, gab es keine mehr. Das war auch, oder es ist ja eine lange Zeit eine vertretene Auffassung in der Kirche. Und dann gibt es den Gedanken, dass die Apostel die Bischöfe sind, also die leiten, also die Verwaltung und Oberhirten, wenn man so will, aus der traditionellen Kirchenstruktur heraus. Wenn man aber das sich anguckt, was die Apostel in der Apostelgeschichte gemacht haben, nämlich dass sie vorangegangen sind in einer Mischung mit verschiedenen Gaben, auch wieder zwischen Lehramt, Heiligung, Glaube, Hingabe, Evangelisation, haben sie also mehrere Aufgaben oder mehrere Geistesgaben auch in sich vereint. Die Gabe des Apostels würde ich da auch nicht sehen, genau wie ich die beim Lehrer nicht sehe. Ein Lehrer ohne Erkenntnis, ja, da sind zwei Geistesgaben. Du hast die Geistesgabe der Lehre und die Geistesgabe der Erkenntnis. Das eine funktioniert, also die Lehre ohne Erkenntnis, wie soll das gehen, nicht? Und Lehre ohne Liebe zu der Gemeinde, da fehlt ja auch was Entscheidendes. Also du hast das ist die Schwierigkeit, dass die Gaben als Eigenschaft, als Werkzeug und die Gaben als im Sinne eines Amtes nebeneinander stehen. Und dann vielleicht noch die Geistesgaben, die Frucht des Geistes dazukommt. wo du ja angemerkt hast, ein bisschen was anderes vielleicht mit gemeint. Aber so sehe ich das mit den Aposteln, dass wenn man guckt, was haben die Apostel in der Apostelgeschichte eigentlich gemacht und wie kann ich das sehen, haben wir Menschen heute in der Gemeinde, dann würde ich ihnen auch sagen, du hast eine apostolische Gabe. Ohne dass ich ihm jetzt beimessen würde, du bist ein direkter Nachfrage der Apostel. Und das ist ja bei der Prophetie auch ganz genauso. Wenn einer, wenn wir miteinander zusammenkommen und sagen, Gott hat mir ein Wort für euch aufs Herz gelegt, dann ist das ja auch gut und wichtig. Aber wir müssen natürlich auch selber sehr vorsichtig sein, also was wir dafür in Anspruch haben. Ja? Weil das kann schnell so die 1b-Variante der Aussage sein, so spricht der Herr. Ja, und da müssen wir sehr vorsichtig sein, dass wir damit nicht einen autoritativen Anspruch an uns und unser Reden geltend machen, der so gar nicht existiert. Also die Bibel ist eben voll von Zitaten und möglicherweise, wenn man das richtig gestickt macht, da gibt es schnell so ein Bibel-Ping-Pong. Also jeder sagt, aber im Korintherbrief steht, aber im Römerbrief steht. Und dann kann man zwar sagen, das Wort wohnt zwar reichlich unter euch, aber es baut in dem Sinne nicht die Gemeinde auf. Ja. Wenn ihr dann keine Fragen mehr habt, dann möchte ich gerne beantworten. Ich möchte niemanden abwürgen, aber wir können auch ja gleich nach dem offiziellen Abschluss noch gerne uns austauschen und möchte noch gemeinsam mit euch beten. Himmlischer Vater, wir haben viel gehört und wir haben viele Bibelstellen gesehen und ich weiß auch, dass nicht alles, was ich heute gesagt habe, so eindeutig geteilt wird. Was ich mir wünsche ist, dass wir, so wie du es in deinem Wort an uns sagst, dass wir unsere Gaben einsetzen, dir zur Ehre, in Liebe zu den Geschwistern und zur Auferbauung, zur Verbreitung deines Reiches. Und wir bitten dich darum, dass du uns Segen schenkst, dass du uns Erkenntnis schenkst, dass du uns mutig machst, die Gaben, die du uns gegeben hast, einzusetzen für dich. Dass wir dich loben können, im Einzelnen, aber auch in der Gemeinde. Schenk uns die Liebe zueinander, diese Gabe, die du selber als wichtig erachtest, und schenk uns die Liebe zu unseren Nachbarn, die dich noch nicht kennen. Danke, dass du uns kennst, dass du uns begabst und dass dein Geist in uns wohnt. Amen.